Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 64 Bestattungsriten.
Aussage von Donna Gwynn bezüglich einer nicht genehmigten archäologischen Ausgrabung in Ägypten in der Nähe des Roten Meeres. Ursprüngliche Aussage, abgegeben am 20. Mai 2015. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Verzeihen Sie mir, aber ich werde mich vage in den Details halten. Und das muss ich. Der Job, den ich damals gemacht habe, war weit von der Legalität entfernt. Auch wenn die Gerichte das nie beweisen könnten. Sagen wir einfach, dass die Leute, für die ich gearbeitet habe, großen Wert auf ihre Privatsphäre legen. Alle Namen, abgesehen von meinem eigenen, sind Pseudonyme. Arbeit in der Archäologie zu finden ist heutzutage schwer. Wobei ich glaube, das war es wohl schon immer. Aber die Mittel für die Ausbildung werden gekürzt, wo es nur geht, und Fakt ist auch, dass die meisten hohen Positionen in diesem Bereich nur nach dem Tode des Vorgängers wieder frei werden. Es mag zwar traurig sein, aber wenn man sich einen vollen Hörsaal in einem Archäologiestudiengang an einer großen Universität ansieht, kann man sich ziemlich sicher sein, dass keiner der Studierenden einmal seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Ein paar bekommen vielleicht eine Assistenzstelle für ein oder zwei Projekte, aber die langen, undankbaren Stunden und die endlose Schinderei, die nötig ist, um eine Karriereleiter zu erklimmen, die bereits von alten, vornehmen Männern dominiert ist, werden sie wahrscheinlich umstimmen. Ich schätze, was ich damit sagen will, ist, dass ich nie eine echte Archäologin geworden wäre. Als ich dann die Möglichkeit für etwas unlizenzierte Arbeit auftat, dachte ich mir, entweder das oder eine Weiterbildung zur Lehrerin. Und ich kann Kinder nicht ausstehen. Die Sache ist, dass es eine Menge Kostbarkeiten im Boden zu finden gibt. Antike Artefakte, vergessenes Wissen, all solche wunderbaren Dinge. Aber um daran zu kommen, braucht man viel Zeit, viel Geld und eine Menge kniffliger Lizenzen und Genehmigungen. Ganz zu schweigen davon, dass Regierungen sehr gierig werden können, wenn es um die Preise von Antiquitäten geht. Man kann keine drei Schritte in diesem Bereich machen, ohne dass einem irgendein Möchtegern Indiana Jones erklärt, dass irgendetwas in ein Museum gehört. Aber Museen haben sehr begrenzte Budgets und der private Markt hat einen endlosen Appetit auf wertvolle antike Schätze. Und deshalb gibt es meine Branche, die eigentlich wie die normale Archäologie ist, nur hier und da ein bisschen lockerer gestrickt. Ich bezeichne mich selbst gerne als unabhängige Archäologin, aber ich gehe davon aus, dass die meisten Leute mich schlichtweg als Grabräuberin bezeichnen würden. Was bescheuert wäre, denn die Hälfte der Zeit haben wir es nicht einmal mit Gräbern zu tun, aber mit Blick auf das Gesetz macht das überraschend wenig Unterschied. Ich habe für einen Mann namens Stavo gearbeitet. Vielleicht tue ich das immer noch. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Er meldet sich nur bei uns, wenn wir wieder etwas für ihn ausgraben sollen. Und der letzte Job für ihn war so ein Desaster, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich jemals wieder von ihm höre. Ich hoffe es allerdings. Ich will wirklich keine Lehrerin werden. Er hat mich zum ersten Mal vor 3 Jahren kontaktiert, nachdem die Finanzierung meiner zweiten Doktorarbeit gescheitert war und einige berufliche Streitigkeiten dazu geführt haben, dass die Chancen, dass ich meine Karriere weiterführen könnte, irgendwo zwischen Null und Nein lagen. Er war sehr offen mit mir und hat von Anfang an kein Geheimnis daraus gemacht, dass er illegale Ausgrabungen organisiert, bei denen er alle nicht nied- und nagelfesten kostbaren Funde an private Sammler verkaufte. Er hatte genügend Arbeitskräfte, Sicherheitskräfte und organisatorische Unterstützung. brauchte aber jemanden, der die Artefakte oder andere Funde identifizieren und schnell bewerten konnte. Vor mir hatte einen in Ungnade gefallenen Anthropologieprofessor aus Harvard beschäftigt, der allerdings beim Schmuggeln von ein paar Nebeneinnahmen vom chinesischen Zoll erwischt wurde und dementsprechend nicht mehr verfügbar war. Star Wars sagte, ich sei genau die richtige Wahl für die Stelle. Ich sagte direkt zu. Die ethischen Seiten meines Berufs und ich hatten uns eh nie gut verstanden. Ich liebe die Jagd, das Forschen und das Entdecken. Aber um ehrlich zu sein, standen weder die Vergrößerung des menschlichen Wissens noch die Unterstützung einer Kultur bei der Rückbesinnung auf ihre Wurzeln ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Jedenfalls nicht ansatzweise so hoch wie Geld. In den darauffolgenden Jahren reiste ich also mit Starvo und seinem Team um die Welt. Neben mir gab es einen Geologen, den ich Grigori nennen werde. Norman, der Mittelsmann zu verschiedenen Antiquitätenhändlern, Auktionshäusern und weniger angesehenen Museen war. Und zwei stille Albaner, Barry und Paul, die kräftig anpacken konnten. Naja, es stimmt schon, dass sie den Großteil der körperlichen Arbeit verrichtet haben, aber Starvo konnte Faulenzer nicht leiden, also verbrachten Grigori und Norman und ich die meiste Zeit damit, neben Barry und Paul den Spaten zu schwingen. Unser Fachwissen war in der Regel erst in der zweiten Hälfte der Ausgrabung wirklich von Nutzen. Ich bin der Ansicht, dass ich mir meinen Unterhalt mehr als verdient habe. Ich erinnere mich an viele Momente, in denen Barry bereit war, einen unbezahlbaren Schatz wegzuwerfen, weil er ihn für staubigen Schrott hielt. Und Starvo hat sich nie beschwert. Diese letzte Ausgrabung war hochriskant. Starvo und Norman hatten Kontakte in den entsprechenden Büros der meisten Universitäten und Museen, also erfuhr er, dass die ägyptische Regierung der Universität von Pennsylvania die Genehmigung verweigert hatte, einen möglichen Grabkomplex zwischen Kairo und dem Roten Meer zu untersuchen. Auch hier möchte ich nicht ins Detail gehen, aber es war mitten in der arabischen Wüste, gut 50 oder 60 Kilometer von der nächsten bekannten erforschten Pyramide oder Grabstätte entfernt. Wenn die Forscher der Universität recht hatten, könnte dieser Ort sowohl einen bedeutenden Fund darstellen, als auch, was für uns noch wichtiger war, völlig unberührt sein. Allerdings war es riskant. Wenn eine Regierung eine solche Genehmigung verweigert, besteht die Chance, dass sie stattdessen ihre eigenen Leute schickt, und Starvo kannte genug Geschichten von ehemaligen Kollegen, die versehentlich verhaftet worden waren, als das Militär plötzlich auftauchte, um eine Ausgrabungsstätte zu sichern. Doch die Gelegenheit war zu gut, um sie verstreichen zu lassen, und Starvo hatte einige Kontakte zur Kairoer Polizei, sodass es ihm gelang, uns ein paar gut bestochene Polizisten zu besorgen, die in der Nähe blieben und uns zumindest einen Hauch von Seriosität verliehen, für den Fall, dass ein Zivilist über uns stolpern sollte. Ich machte mich also auf den Weg nach Ägypten. Ich weiß, das klingt albern. Aber die meisten Pyramiden sind nicht so riesig, offensichtlich oder intakt wie die in Gizeh. Nach 4.000 oder 5.000 Jahren sehen die meisten nur noch wie Hügel oder manchmal wie Dünen aus und in der ägyptischen Erde könnten noch jede Menge auf ihre Entdeckung warten. Ich war überrascht, wie leicht wir sie gefunden haben. Starvo hatte über die Universität einen Standort erhalten und Grigori fand auf den Satellitenbildern schnell eine geologische Formation, die den Angaben entsprach. Weniger als 14 Stunden nach dem Anruf stand ich mit einer Schaufel in der Hand, mitten in der arabischen Wüste und machte den ersten Spatenstich für ein Grab, das seit Jahrtausenden nicht mehr geöffnet worden war. Es war berauschend. Grigori hatte Vorarbeit geleistet, um sicherzustellen, dass wir dort gruben, wo er den Eingang vermutete. Und es dauerte nur einen Tag, um die Kalksteinplatte freizulegen, die ihn verschloss. Ich konnte Hieroglyphen erkennen, die in die Platte geritzt worden waren, aber sie waren zu erodiert, als dass man sie hätte entziffern können. Die geschlossene Schleife eines Shen-Rings war groß in den Stein eingemeißelt, das Symbol der Unendlichkeit. Es kam mir seltsam vor, denn allein aufgrund des Eingangs war ich mir ziemlich sicher, dass dieses Grab mindestens aus der 4. Dynastie stammen musste. Und der Shenring wurde normalerweise verwendet, um eine königliche Begräbnisstätte zu kennzeichnen. Aber es gab keine Kartuschen unter den Hieroglyphen am Eingang, was ich erwartet hätte, wenn es sich wirklich um eine königliche Grabstätte handeln würde. Ich war mir jetzt sicher, dass es sich um eine unterirdische Pyramide handeln musste. Aber wenn es sich um die Überreste eines Pharaos handelte, war sein Name nach seinem Tod nicht geschützt worden. Barry und Paul verschwendeten keine Zeit damit, die Kalksteinplatte vom Eingang zu heben und legten einen dunklen, gähnenden Gang frei. In der Hitze der Sonne spürte ich deutlich den kalten Luftzug, der aus der Öffnung drang. Stavo schaute sich die Platte an und fragte, ob wir etwas von den Hieroglyphen gebrauchen könnten. Ich sagte ihm, dass er den Shenring herausbrechen und den Rest für spätere Untersuchungen fotografieren soll. Bevor Sie fragen, ich habe keinen Zugang zu diesen Fotos. Die Kamera ist noch bei Stavo. Wissen Sie, in meiner Eile dafür zu sorgen, dass alles reibungslos ablief, war mir nicht wirklich klar, was wir da gefunden hatten. Das änderte sich erst in dem Moment, als ich auf der Schwelle stand und die 4000 Jahre alte Luft einatmete. Sie war trocken und roch nach Zedernholz. Ich hatte gerade geholfen, ein unberührtes Grab aus der 4. Dynastie zu entdecken. Wir sammelten unsere Taschen, Spitzhacken und Taschenlampen ein und traten in die Dunkelheit. Als wir die Schwelle überschritten haben, sind mir zwei Dinge aufgefallen. Das erste war die schiere Größe dieses Ortes. Die Gänge waren viel breiter, als ich aufgrund meiner Nachforschung über vergleichbare Gräber angenommen hatte. Zum anderen gab es deutlich weniger Ornamente und mit weniger meine ich keine. Die Wände waren bar, unbemalt und für einen Moment dachte ich, dass das Grab vielleicht schon geplündert worden war. Stavo hatte denselben Gedanken, aber Grigori versicherte uns, dass der Zustand des Eingangs darauf hindeutete, dass er seit seiner Versiegelung nicht mehr geöffnet worden war. Das Grab war nicht geplündert worden, es war einfach leer. Als wir tiefer hineingingen, bemerkte ich Gänge, die von unserem Weg abzweigten. In jedem Fall schienen sie mehr oder weniger in die Richtung zurückzuführen, aus der wir gekommen waren. Ich hielt an und Stavo und ich nahmen uns ein paar Minuten Zeit, um einen dieser Gänge zu erkunden. Zunächst schienen sie zurück an die Oberfläche zu führen, aber es zweigten weitere Gänge ab, bis wir schließlich eine Sackgasse erreichten. Dann noch eine und noch eine. Es dauerte länger, als mir lieb war, bis wir die anderen wiedergefunden hatten. Es war ein Labyrinth, das dem in Havara nicht ganz unähnlich war. Aber das Entscheidende war, dass es seine trügerische, labyrinthartige Form nur anzunehmen schien, wenn man zurück zum Eingang wollte. Wenn man tiefer hineinging, war es geradezu simpel. Ich teilte Stavo diese Beobachtungen mit, woraufhin er sich sofort auf den Weg nach draußen machte und mit dem Ende der Seilwinde des Jeeps zurückkehrte. Es waren insgesamt 50 Meter und er meinte, wenn das Grab größer sein würde, sollten wir unsere Vorgehensweise vielleicht noch einmal ganz überdenken. Ich konnte sehen, dass ihn diese Verzögerung und das Fehlen von kostbaren Artefakten ärgerten. Ich konnte es ihm nicht verdenken. Ich fühlte mich langsam selbst ziemlich nervös. Wie sich herausstellte, endete die Winde gerade in Sichtweite der zentralen Kammer, also banden wir eine Fackel an das Ende und gingen hinein. Wie die anderen Räume war auch dieser einfach und schlicht und aus grobem Kalkstein gebaut. Er war völlig leer, bis auf ein erhöhtes Podest in der Mitte, etwa einen Meter über dem Boden. Dort lagen die Überreste eines unbemalten Holzsarkophags. Er war schon lange verrottet, aber die untypischen Kupferbänder, die ihn umhüllt hatten, schienen noch gut erhalten zu sein. Unter den Trümmern konnte ich die blasse Umhüllung des Leichnams erkennen, die so eng anlag, dass sie mich auf beunruhigende Weise an eine Zwangsjacke erinnerte. Sie war an vielen Stellen verrottet, sodass sogar das Fleisch der Mumie selbst zu sehen war, dunkelschwarz und im Licht der Lampen fast glänzend. Sonst herrschte gähnende Leere, keine Schätze und keine anderen Ausgänge. Das war der Punkt, an dem Stavo ein wenig die Nerven verlor. Er hatte viel Geld für diese Expedition ausgegeben und Festzustellen, dass es dort nichts gab außer einer alten Leiche und ein paar Holzsplittern, war ein großes Problem für ihn. Ich meine, die architektonischen Implikationen dieses Ortes im Hinblick auf die Baupraktiken der mittleren bis späten 4. Dynastie waren durchaus erstaunlich. Aber ich glaube nicht, dass er das in diesem Moment hören wollte. Also hielt ich den Mund. Das taten wir alle. Wenn Stavo wütend wurde, war es das Beste, ihn brodeln zu lassen, anstatt zu versuchen, ihn davon abzubringen und seine Wut auf sich zu ziehen. Ich war damit beschäftigt, eine weitere Runde durch den Raum zu drehen, für den Fall, dass es irgendwelche geheimen Gänge gab, die ich übersehen hatte, während er hinter mir stand und lauthals fluchte. In einer Ecke bemerkte ich jedoch etwas. Etwa ein halbes Dutzend kleiner Knochen mit Schnitzereien auf jeder Seite. Würfel. Ich wusste, dass es Würfelspiele schon lange vor dem Alten Reich gegeben hat, und diese hier waren von hervorragender Qualität. Ich beschloss zu warten, bis Daru mit seiner Schimpftirade fertig war, bevor ich ihn darauf aufmerksam machte. Ich drehte mich um und sah, wie er sich mit wütendem Gesichtsausdruck über die Leiche beugte, als sei dieser tote Ägypter irgendwie schuld daran, dass die Reise ein Reinfall gewesen war. Ich musste mir ein Lachen verkneifen, bis ich sah, dass er kurz davor war, das Ding wirklich zu schlagen. Die Mumie war neben den Würfeln das einzige an diesem Ort, das wir verkaufen konnten. Und ich konnte nicht zulassen, dass er sie beschädigte. Ich rief, er solle aufhören, aber er starrte mich nur hasserfüllt an. Ich erklärte ihm ruhig und vernünftig, dass der mumifizierte Körper vor ihm viel Geld wert sein könnte. Das schien ihn ein wenig zu beruhigen. Er wollte sich gerade für seinen Ausbruch entschuldigen, als er plötzlich still wurde. Seine Augen waren weit aufgerissen und er war leichenblass. Ich trat etwas näher heran, und als das Licht meiner Taschenlampe von seinem Gesicht an seinem Arm entlang wanderte, sah ich es. Eine geschwärzte, vertrocknete Hand, die sein Handgelenk mit dürren, festgeschlossenen Fingern umklammert hielt. Es bewegte sich. Es war am Leben. Es öffnete die Augen, aber unter den spröden Lidern waren leere Höhlen, die Augen lang verrottet. Es öffnete den Mund, es wollte schreien, aber es kam kein Ton heraus. Ich erinnere mich noch, dass ich dachte, natürlich kann es nicht schreien, es hat ja keine Lungen. Die fehlenden Gefäße ließen darauf schließen, dass es eine billige Mumifizierung gewesen war. Und alle Organe wären im Laufe von 70 Tagen verflüssigt worden. War dieses Ding zu diesem Zeitpunkt noch am Leben gewesen? War es 70 Tage lang in Salz begraben worden und hatte gespürt, wie das Zedernöl begann, langsam sein Inneres zu verflüssigen? Diese Gedanken rasten mir durch den Kopf, während ich vor Schreck zur Säule erstarrt dastand. Das Geräusch von Stavos Pistole ließ mich aus meiner Starre aufschrecken. Er hatte immer eine Pistole dabei bei einem gefährlichen Job und er entlud sie in das glänzende Fleisch der Mumie vor ihm. Bei jedem Schuss flogen Splitter von trockener Haut und staubigen Knochen von ihr weg. Aber die Mumie bewegte sich weiter, auch als er ihr die Pistole in den Mund steckte und ihr den Hinterkopf wegblies. Sie hatte ihn jetzt losgelassen und Stavo drehte sich um, nur um zu sehen, dass die anderen bereits aus der Kammer geflohen waren und dem Kabel zurück an die Oberfläche folgten. Die seltsame, halbtote Kreatur hatte sich von der erhöhten Plattform auf den Boden gewälzt und lag nun zwischen mir und Stavo in der Tür. Er warf mir einen letzten Blick zu, als wollte er sich entschuldigen, und rannte los. Ich blieb alleine mit diesem Ding zurück. Die zerfetzte, zuckende Mumie begann sich in meine Richtung zu schleppen. Sie war noch teilweise in das enge Grabtuch eingebunden, aber das hinderte sie nicht daran, sich mühsam über den staubigen Boden zu bewegen. Es war genug Platz, um sie herumzulaufen. Sie war nicht einmal besonders schnell. Aber als dieses Ding näher und näher kam, stellte ich mit Erschrecken fest, dass meine Beine den Dienst quittiert hatten. Ihr Mund öffnete und schloss sich in steifen Bewegungen. Und dunkelbrauner Staub rieselte in einem stetigen Strom zu Boden. Ich habe keine Ahnung, wie es mich wahrgenommen hat. Es hatte keine Augen, keine Nase, es hätte nicht wissen dürfen, dass ich dort stand, aber es kroch direkt auf mich zu. Ich schaffte es, an meine Hüfte zu greifen und meine eigene Waffe zu ziehen. Ein großes Jagdmesser, das ich auf unserer letzten Reise in Nordamerika mitgenommen hatte. Weniger aus dem Grund, dass ich wusste, wie man damit umging, aber sein Gewicht gab mir ein Gefühl der Sicherheit. Ich wedelte damit der sich nähernden Leiche zu, aber sie reagierte nicht drauf. Als ich ihre kalten, ledrigen Finger an meinem Schienbein spürte, war es, als hätte die Panik meinen Verstand so überstrapaziert, dass er wieder klar war. Ich nahm das Messer in beide Hände, beugte mich vor und stieß es dem Ding in die Kehle. Die Klinge sank mit einem trockenen, knirschenden Geräusch ein und die Arme der Mumie schossen hoch, um sie zu greifen. Ich musste mich fast übergeben, als ich diese geschwärzten, toten Hände auf meinen spürte. Aber sie war erstaunlich stark. Zuckend zog sie meine Hände weg, riss das Messer aus seiner Kehle und zerrte meinen Arm weiter nach unten, um die Spitze der Klinge auf seiner Brust zu platzieren, genau dort, wo das Herz sein sollte. Dann zwang es mich, das Messer hineinzustoßen. Die arme Kreatur hing eine Sekunde lang da. Dann zog sie das Messer heraus und zwang mich, erneut zuzustechen. Immer und immer wieder zwang sie mich dazu, während ihr Rumpf zuckte und krampfte. Es sah fast so aus, als würde es weinen, aber ohne Tränenkanäle oder Lungen war es unmöglich, sich sicher zu sein. Nachdem es mich zum fünften Mal gezwungen hatte, auf es einzustechen, lockerte es seinen Griff um meine Hand, so weit, dass ich das Messer loslassen konnte. Adrenalin schoss durch meinen Körper und ich war auf den Beinen und floh. Zum Glück hatte Starwo das Seil der Jeepwinde noch nicht eingezogen, sonst wäre ich, weiß Gott, wie lange dort unten gefangen gewesen. Zumal ich, als ich das intensive Sonnenlicht der Wüste erreicht hatte, Paul und Barry vorfand, die darüber stritten, wie man die Platte über dem Eingang am besten ersetzen sollte. Es hat Stunden gedauert, bis wir die Platte wieder komplett begraben hatten. Aber als wir fertig waren, sah es so aus, als wäre nie jemand dort gewesen. Starwo schwieg, als wir davonfuhren. Im alten Ägypten war das Sterben das Wichtigste, was ein Mensch jemals tun würde. Das ganze Leben stand in der Vorbereitung darauf. Man machte sich bereit und besorgte sich, was man für die Reise brauchte. Damals war der Nil die Quelle von allem, was einen am Leben hielt. Das Land der Lebenden. Doch je weiter man sich von ihm entfernte, desto feindseliger wurde die Erde selbst, unfähig, irgendeine Art von Leben zu erhalten. Dort, an der Peripherie, am Rande des Lebens selbst, bauten sie ihre Gräber und Pyramiden. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie über einen Menschen gedacht hätten, der nicht sterben kann. Ich kann mir aber gut vorstellen, was sie mit ihm gemacht hätten. Ende der Aussage. Wenn es etwas gibt, das ich mehr hasse als Aussagen, denen man nur durch Kontaktaufnahme mit unkooperativen ausländischen Stellen nachgehen kann, dann sind es Aussagen, bei denen jeder Beteiligte ein Krimineller ist, der entweder nicht aufgespürt werden kann oder nicht bereit ist, in irgendeiner Weise über seine Geschäfte zu sprechen. In dieser Aussage wird beides so geschickt kombiniert, dass eine Überprüfung oder Weiterverfolgung völlig unmöglich ist. Das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, dass Frau Gwynn jetzt eine Ausbildung zur Lehrerin macht. Ich kann nicht leugnen, dass ich eine gewisse Schadenfreude dabei empfinde. Ich finde, dass jeder, der mit einer Aussage über Mumien ankommt, verdient hat, was er bekommt. Ende der Aufnahme.
Du kannst nicht einfach aufs Revier kommen und nach mir fragen.
Es tut mir leid, ich dachte...
Nein, das hast du nicht. Ich darf mir jetzt eine Menge Fragen anhören. Sie überwachen mich auf der Arbeit.
Ich wollte doch nur sehen,
wann du die nächste Kassette bekommst. Ja, das verstehe ich. Aber im Moment kann ich nichts tun, weil ich das Gefühl habe, dass sie mich die ganze Zeit beobachten.
Ich meine, wenn das der Fall ist... Hast du denn eine kluge Idee, hierher zu kommen?
Es ist in Ordnung. Es ist nur bei der Arbeit. Aber wenn ich eins gelernt habe, dann, dass wir beide ziemlich scheiße sind, was diese ganze Geheimagentennummer angeht. Ich muss warten, bis sich die Lage ein wenig beruhigt hat.
Nun, halt mich auf dem Laufenden.
Ja, wenn ich kann. Pass auf dich auf.
Verdammt.
Ende des Nachtrags.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.